SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Lissig Hauffmann, guten Abend. Unter anderem um folgende Themen geht es in der kommenden halben Stunde. Strom und Gas in Deutschland soll für viele Kunden teurer werden im kommenden Jahr, das aber wohl zu Unrecht. Wir haken nach. Strom und Gas in der Ukraine. Das THW hilft bei der Notversorgung. Und Fußballpropaganda im Iran. Wir berichten, wie das Regime die WM für seine Zwecke nutzen wollte. Jetzt ist es kurz nach sechs. Schön, dass Sie dabei sind. Noch 3 Wochen sind es bis Weihnachten. Doch schon jetzt, am zweiten Adventswochenende, kommt aus Berlin eine Nachricht, die wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk klingt. Und zwar für all jene, deren Strom- und Gaspreisanbieter bereits eine saftige Preiserhöhung angekündigt haben. Diese muss eventuell gekürzt oder gar zurückgenommen werden. Warum und was das mit der geplanten Strom- und Gaspreisbremse der Regierung zu tun hat, fasst Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann zusammen.
Mit der geplanten Strom- und Gaspreisbremse will die Ampelkoalition den Verbraucherinnen und Verbrauchern helfen. Gleichzeitig will sie unterbinden, dass Energieversorgungsunternehmen das Instrument ausnutzen. In die Gesetzentwürfe ist deshalb eine Missbrauchskontrolle eingebaut. In einer Stellungnahme des Wirtschaftsministeriums heißt es:
Die Missbrauchskontrolle dient dazu, ungerechtfertigte Preiserhöhungen zu unterbinden. Also solche, die sich nicht durch steigende Beschaffungskosten rechtfertigen lassen. Das heißt, nicht jede Preiserhöhung ist automatisch illegal, sondern solche, die missbräuchlich und ungerechtfertigt sind.
Die Strom- und Gasversorger dürfen 2023 ihre Preise nur unter bestimmten Bedingungen erhöhen. Nach Angaben von Michael Kruse, Energieexperte der FDP-Bundestagsfraktion, bedeutet das:
Gestiegene Beschaffungspreise, also zum Beispiel, wenn man beim Einkauf eben höhere Preise hat als Energieversorgungsunternehmen, dass die dann natürlich auch an Kunden weitergegeben werden dürfen. Aber Preissteigerungen, die darüber hinausgehen, die dürfen nicht weitergegeben werden.
Das gilt, solange Strom- und Gaspreisdeckel wirksam sind. Neu ist, dass die Energieunternehmen eine Beweispflicht haben. Sie müssen gegenüber dem Bundeskartellamt nachweisen, dass eine geplante Preiserhöhung für die Kunden nicht über die Preissteigerung bei ihren eigenen Einkaufskosten hinausgeht. Noch einmal Michael Kruse.
Die Energieversorgungsunternehmen müssen ihre Preissteigerung an das Bundeskartellamt melden, sodass dann das Bundeskartellamt schauen kann, ob es eine zu hohe Preiserhöhung gibt. Und das ist auch sehr wichtig, denn im Rahmen der Preisbremsen kriegen die Energieversorgungsunternehmen ja einen Teil der Preissteigerung auch erstattet. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass es hier keine Mitnahmeeffekte auf Seiten der Energieversorgungsunternehmen gibt.
Viele Strom- und Gasanbieter haben bereits Preiserhöhungen zum neuen Jahr angekündigt. Selbst Insider wundern sich über große Preisunterschiede, so wie Steffen Harter von den Stadtwerken Dreieich in Hessen.
Natürlich verfolgt jedes Unternehmen eine eigene Beschaffungsstrategie, aber diese extreme Spreizung der Preise, die wir momentan sehen, ist energiewirtschaftlich eigentlich gar nicht mehr zu begründen.
Deshalb könnten etliche Erhöhungen nochmal auf den Prüfstand kommen, wenn die Preisbremsen wie geplant im März in Kraft treten. Wenn das Bundeskartellamt sagt, der Preisaufschlag ist ungerechtfertigt, dann kann es den Versorger anweisen, ihn zurückzunehmen und auch eine Geldstrafe verhängen. Allerdings kann man davon ausgehen, dass das Kartellamt eine Weile braucht, um hunderte Preiserhöhungen zu kontrollieren. Kundinnen und Kunden, denen die angekündigte Tariferhöhung zum neuen Jahr übertrieben vorkommt, können abwarten, Widerspruch einlegen oder den Anbieter wechseln.
Ein Beitrag von unserer Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann. Und während in Deutschland die Preise für Strom und Gas Thema sind, bangen die Menschen in der Ukraine um die Versorgung. Denn Russland greift gezielt die Infrastruktur an. Nothilfe kommt unter anderem aus Deutschland vom Technischen Hilfswerk. Fast 500 Stromgeneratoren stellt das THW bereit. Gerade wird die nächste Ladung vorbereitet. Und darüber habe ich vor der Sendung mit dem Leiter der Einsatzabteilung des THW, Volker Strothmann, gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, wann und wohin wird die nächste Ladung denn geliefert?
Wir sind gerade dabei, die nächsten rund 100 Generatoren versandfertig zu machen. Die sind im Moment in unserem Lager in Ulm. Dort werden die vorbereitet, dort laufen die Zollaktivitäten, alles, was man da so tun muss. Und dort werden sie auch versandfertig gemacht. Und diese Generatoren sind von der Ukraine erbeten, insbesondere für Mykolaiv und Cherson, also für die Gebiete, die gerade befreit worden sind und wo die Zerstörung besonders groß ist.
Wie bringt man denn Stromgeneratoren in so ein Kriegsgebiet, das ja auch sehr gefährlich ist? Gibt es da Schutz?
aller Regel werden die Mitspeditionen nach vor Ort gebracht. Das sind ukrainische Speditionen, die hier abholen und dann auch in die Ukraine direkt vor Ort verbringen.
Also das heißt, niemand vom THW fährt da wirklich
mit?
Wir
haben jetzt keine Personen vor Ort.
Mhm. Weil es einfach zu gefährlich wäre.
Ja.
Mhm. Und fahren die dann, kann man sich das vorstellen, im Konvoi oder wie läuft das ab?
Die fahren einzeln und die fahren natürlich auch auf Routen, die nicht bekannt sind. Und die fahren natürlich, da sprechen sich die Ukrainer untereinander ab, über Wege und Grenzübergänge, die wechseln und immer verschieden gewählt werden, damit also wir oder auch die Ukrainer verhindern können, dass diese Konvois oder auch diese Einzelfahrzeuge angegriffen werden.
Kann man sich das vorstellen? Das sind ganz einfache Stromgeneratoren, die dann jeder, der ein bisschen technisch versiert ist, bedienen kann?
Nein. Also das meiste, was wir liefern, sind größere Generatoren, die wirklich dafür gedacht sind, auch mal ein Krankenhaus, ein Altenheim, eine psychiatrische Klinik, also alles, was Strom braucht, zu versorgen und was auch etwas mehr Strom braucht, zu versorgen. Das heißt, das sind Generatoren, die müssen Elektrofachkräfte anschließen vor Ort.
Und das sind Fachkräfte vor Ort, das heißt, das THW muss da auch nichts mehr erklären, oder?
Nein, also meistens ist es so, dass also die Ukrainer sind da ja wirklich gut aufgestellt, muss man sagen. Das ist ja auch ein enger Austausch, wenn wir einen Generator beschaffen, wird das in der Regel mit der ukrainischen Seite abgestimmt, passt dieses Modell, könnt ihr damit da kommen, reicht das? Und dann wird dieses geliefert und dann haben die auch Elektrofachkräfte, die so einen Generator anschließen können.
Und die laufen mit Diesel oder wie werden die angetrieben?
Diesel, das sind Dieselgeneratoren.
Das gibt's da auch noch zur Genüge?
Ja, manchmal ist das schon ein Transportproblem. Also das ist nicht immer zu Genüge da, man muss dran denken, aber im Moment geht es noch.
Wie genau geht es denn dann weiter, wenn die dort angekommen sind? Wo werden die angeschlossen? Wie lange braucht es, bis die dann wirklich einsatzbereit sind?
Also in dem konkreten Fall gehen die Generatoren, die jetzt verlastet werden, an die Stadtverwaltungen von Mykolaiv und Cherson. Das heißt, die Stadtverwaltungen sind diejenigen, mit denen wir jetzt im Vorfeld schon abgesprochen haben, welche Generatoren welcher Leistungsklasse braucht ihr, was ist am Markt verfügbar, was können wir für euch besorgen. Und die wissen also, was kommt und haben natürlich ein großes Interesse, dass sie vor Ort die neuralgischen Punkte, die neuralgischen Hotspots mit Strom versorgt bekommen.
Und wie stellen die sicher, dass die nicht auch den russischen Angriffen zum Opfer fallen? Also wird das schon auf dem Weg und dort jeweils militärisch irgendwie geschützt?
Also sie werden das versuchen, verhindern kann man das nicht. Also wenn es weiter Flächenbombardements gibt oder wenn weiter Artilleriebeschuss im großen Umfang gemacht wird, kann es natürlich auch passieren, dass solche Generatoren getroffen werden.
Mhm.
Da ist Krieg.
Ja, also das ist ein Risiko, das einfach bestehen bleibt.
Ja.
Und die Generatoren für die Ukraine, kann man das jetzt verstehen als Zwischenhilfe oder reicht das, was das THW liefert, tatsächlich auch, um den Menschen da auch längerfristig zu helfen?
Das ist Nothilfe. Ganz klar Nothilfe. Die Menge an Generatoren, die wir liefern können, kann niemals ein ganzes Stromnetz oder ganze Kraftwerke ersetzen. Das Ziel ist es, dass wir neuralgische Punkte, wie beispielsweise Krankenhäuser, wie andere soziale Einrichtungen mit Strom versorgen können. Wir werden damit nicht in den Städten wieder eine reguläre Stromversorgung herrichten können. Das wird erst möglich sein, wenn irgendwann wieder auch die normalen Kraftwerke in Betrieb gehen können.
Volker Strothmann war das vom Technischen Hilfswerk, das jetzt der Ukraine weitere Stromgeneratoren zur Verfügung stellt. Ja, und wie gerade in dem Interview gehört, gehen diese Stromgeneratoren des THW auch an Krankenhäuser in der Ukraine. Einrichtungen also, in denen der Strom niemals ausfallen sollte. Auch in der Geburtsklinik Nummer 2 in der Hauptstadt Kiew stehen deshalb Dieselgeneratoren für den Notfall bereit. Und von dort berichtet unsere Ukraine-Korrespondentin Andrea Beer.
Winzige Füße, winzige Hände und ein leises Schreien. Das kleine Mädchen verschwindet fast auf dem Arm seiner müden Mutter. Es kam mit nur 33 Wochen auf die Welt und sein weißes Gitterbett steht auf der Frühchenstation der Geburtsklinik Nummer 2 in Kiew. Die besonders verletzlichen Wesen dort sind an lebenswichtige Geräte angeschlossen. Bei einem Stromausfall springen die rettenden Dieselgeneratoren der Klinik an. Die kurze Energielücke, die dabei entsteht, wird überbrückt, sagt Ärztin Olga Kowalczuk. Wir haben eigene Generatoren und eine Ausrüstung, die im Prinzip eine Weile durchhalten kann. Geräte, die zum Beispiel die Lunge künstlich beatmen, haben eingebaute Batterien, die länger halten, für eine Stunde, eine halbe Stunde, 15 Minuten. Wenn der Strom ausfällt, wird auf diese Generatoren umgeschaltet und das dauert so eine Sekunde. Und das geht, weil der interne Akku funktioniert. In der Geburtsklinik Nummer 2 fiel der Strom bisher glücklicherweise nur einmal aus. Nach dem Blackout Ende November liefen die Dieselgeneratoren 7 Stunden lang, so Vizedirektorin Olena Jaroschuk. Das liegt auch in unserer Lage. Wir sind im Zentrum und das Kraftwerk, das uns versorgt, wurde bisher Gott sei Dank nicht getroffen. Und dann haben wir auch etwas weniger Patientinnen. Viele sind aus Angst weggegangen. Und Frauen, die im März und April schwanger wurden, bringen jetzt die Babys auf die Welt. Und zu dieser Zeit gab es eine Menge Schwangerschaftsabbrüche. In den letzten Monaten kamen viele Schwangere nur über abenteuerliche Wege zur Entbindung. So wie im März aus damals russisch besetzten oder umkämpften Gebieten im Raum Kiew. Die jungen Frauen mussten zuvor in feuchten und kalten Kellern ausharren, erzählt Olena Jaroschuk. Das war pures Gift für sie. Blasenentzündungen, Grippe oder auch Corona waren die Folge und Babys hatten Probleme. Dasha Kurbanova verbindet diesen unheilvollen 24. Februar mit 2 sehr unterschiedlichen Gefühlen. Die russische Armee griff flächendeckend ihre Heimat an und sie stellte fest, dass sie schwanger war. Moralisch war das sehr schwierig. Allein der Luftalarm. Das Wort kommt ja von alarmiert sein, also etwas, das der Seele Angst macht. Es ist mir sehr schwer gefallen, mich moralisch und körperlich zusammenzureißen, zu entspannen und ruhig zu sein. Denn es gibt ja keine Garantie, dass auf dich Frieden und Wohlstand warten. 9 Monate später sitzt die 25-Jährige strahlend auf ihrem Krankenhausbett und schaut auf ihre schlafende Tochter Zlata. Sie ist kein Kind des Krieges, sondern ein Kind des Siegs. Denn darauf hoffe ich. Und das ist für mich eine große Motivation. Wenn du ein Kind unter dem Herzen trägst, musst du auch bei den schlimmsten Nachrichten daran denken, dass sie fühlt, was ich fühle.
Ein Bericht aus einer Geburtsklinik in Kiew war das von unserer Korrespondentin Andrea Beer. In Frankreich, da waren die bürgerlich-konservativen, die Républicains, einst die Partei, die den Präsidenten stellte. Zuletzt Nicolas Sarkozy, davor Jacques Chirac, damals hieß die Partei noch Union pour un mouvement populaire, also Union für eine Volksbewegung. Eine solche Volksbewegung ist sie aber nicht mehr. Wirklich. Bei der Präsidentschaftswahl im April erzielten die Republikaner nämlich ein historisch schlechtes Ergebnis. Jetzt will die Partei noch bis morgen einen neuen Vorsitzenden. Und darüber spreche ich mit unserer Korrespondentin in Paris, Sabine Wachs. Frau Wachs, wer sind denn die Kandidaten und für was stehen sie?
Also der aussichtsreichste Kandidat und der aktuelle Favorit ist Eric Ciotti. Das ist ein Hardliner, der auch gerne schon Präsidentschaftskandidat geworden wäre, der allerdings bei den internen Vorwahlen der Républicains gegen Valérie Pécresse verloren hatte. Ciotti ist Abgeordneter für die Nationalversammlung. Er vertritt das Departement Alpes-Maritimes in Südfrankreich und er steht ganz klar für den rechten Rand der Konservativen. Er fährt zum Beispiel eine sehr harte Linie in der Einwanderungspolitik, auch legale Migration, sagt er, solle stark eingeschränkt werden. Und er grenzt sich auch ganz klar von Präsident Macron und seiner Regierungsmehrheit ab. Macron und die Regierung hätten das Land nicht mehr im Griff, sagt Ciotti, weder in Fragen der Einwanderung noch was die innere Sicherheit des Landes angeht. Und gegen ihn tritt an Aurélien Pradier, auch er ein Abgeordneter in der Nationalversammlung. Er liberaler Flügel der Konservativen, der kann sich auch mit Positionen von Macron und seiner Regierung durchaus identifizieren. Der ist gerade mal 36 Jahre alt, Aurélien Pradier, und er will Aufbruch verkörpern. Die Partei will er zum Beispiel umbenennen, er will alte hierarchische Strukturen aufbrechen und seine Unterstützer sind die jungen Parteimitglieder, das sind allerdings nicht gerade viele. Und dann gibt's noch einen letzten im Bunde, Bruno Retailleau, das ist der Chef der Konservativen im Senat, also in der 2. Kammer des französischen Parlamentes. Und er ist vielleicht der traditionell konservativste Kandidat der 3 Kandidaten. Er ist zum Beispiel gegen die Einführung der Ehe für alle gewesen. Er war dagegen, dass das Recht auf Abtreibung in die Verfassung geschrieben wird. Und er spricht vor allem den erzkonservativen und sehr katholischen Flügel der Konservativen an. Das heißt, diejenigen, die lange Zeit Frankreichs Ex-Premierminister und den Ex-Präsidentschaftskandidaten François Fillon unterstützt haben.
Das klingt sehr stark nach einem Rechtsruck in dieser Partei.
Ja, es ist ein Rechtsruck in der Partei, aber es zeigt sich auch an diesen drei Kandidaten, wie gespalten die Republikaner sind. Nämlich in einen extrem rechten Rand, in eine katholisch-erzkonservativen oder in einen katholisch-erzkonservativen Flügel und in eine doch etwas gemäßigtere Mitte. Aber es ist ganz klar, alle drei Kandidaten versuchen sich klar rechts der Mitte zu positionieren und mit den Themen Einwanderung und den Themen innere Sicherheit wollen sie sich profilieren, denn sie haben eben viele Wähler an die extrem rechte Partei von Marine Le Pen verloren und wollen die zurückholen.
Ist das auch der Grund, warum es den Republikanern bislang jetzt so schwer gefallen ist, politisch wieder Fuß zu fassen?
Das ist einer der Gründe, aber nicht der einzige. Lange Zeit gab es in Frankreich ja eine Art Zwei-Parteien-System. Die beiden großen Parteien waren eben die Konservativen und die Sozialisten. Und Präsident Emmanuel Macron hat dieses System nicht nur aufgebrochen, er hat es gesprengt, er hat es zerstört. Er hat Politikerinnen und Politiker aus beiden Parteien in seine Regierung geholt und macht in Teilen eine sozialdemokratische und bei der Einwanderung zum Beispiel auch eine sehr konservative Politik. Und das hat vor allem auch die Républicains extrem geschwächt, denn die konnten sich gar nicht mehr so klar von Macron abgrenzen. Und viele Wähler sind eben zur extrem rechten Partei von Marine Le Pen gewandert. Denn dort kriegen sie das, was sie bei den Républicains so im Moment nicht kriegen, eine Frontalopposition gegen Macron und gegen seine Regierungsmehrheit.
Und was kommt jetzt an Aufgaben auf den nächsten neuen Parteichef zu angesichts des desolaten Zustands?
Die Partei liegt am Boden und sie hat keine klare politische Linie und es gibt noch dazu Machtkämpfe in der Partei selbst. Das heißt, von Macron lassen sich die Konservativen im Moment die gemäßigte Butter vom Brot nehmen, von Marine Le Pen die Rechtsaußenbutter, wenn man das jetzt mal so plastisch formulieren kann. Und der neue Parteichef muss die Partei wieder zusammenführen und viel wichtiger noch, er muss ihr wieder ein Profil geben, dass sie einerseits ganz klar von Macron abgrenzt und andererseits aber eben auch von der extremen Rechten abhebt. Sonst werden die Konservativen über kurz oder lang ihre Wähler nicht mehr halten können und dann werden sie in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, wenn sie das nicht jetzt schon sind.
Sabine Wachs, unsere Korrespondentin in Paris über die Wahl des Parteivorsitzenden der Républicains. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Um 18.22 Uhr kommen wir jetzt zur Fußball-WM. Wir blicken aber nicht nach Katar, sondern nach Teheran. Offenbar hatte das iranische Regime große Pläne für die Weltmeisterschaft. Sportliche vielleicht auch, ja, vor allem aber ideologische. Der Propagandaplan scheint aber nicht aufgegangen zu sein. Und das liegt nicht nur am Vorrunden aus der iranischen Nationalmannschaft, wie unsere Korrespondentin Karin Sens berichtet.
Wochen vor Beginn der WM gibt es eine Sitzung der mächtigen Revolutionsgarden zum Auftritt in Katar. So zumindest stellt es die Hackergruppe Black Reward dar. Sie veröffentlicht eine Tonaufnahme, die angeblich daraus stammen soll. Sie legt nahe, dass das iranische Regime einen Propagandaplan für die Fußballweltmeisterschaft erarbeitet hat. Demnach sagt Katar zu, alle regimekritischen Kundgebungen, Äußerungen oder Symbole zu unterbinden. Außerdem liefert die Regierung in Doha Listen von Iranerinnen und Iranern, die Tickets für die Spiele gekauft haben und verspricht, Oppositionelle, die Teheran nicht im Stadion sehen will, bleiben draußen. Dagegen will man 5000 regimetreue Fans kostenlos nach Katar schicken, um für die richtige Stimmung in und um das Stadion zu sorgen. Später werden iranische Beamte der Sicherheitsorgane als Fußballfans in Katar identifiziert. Ein weiterer Baustein des Propagandaplans scheint die Nationalmannschaft mit dem Spitznamen Team Ali selbst. Vor dem Abflug zur WM posiert sie beim ultrakonservativen Präsidenten Ibrahim Raisi. Danach bekommt sie von Demonstrantinnen und Demonstranten einen neuen Spitznamen, Team Mullah. Die Spieler haben ihre Sympathien bei ihnen verspielt. Das ändert sich auch nicht, als sie beim Auftaktspiel gegen England bei der Nationalhymne schweigen, aus Solidarität mit den Protesten zu Hause. Im Gegenteil, die Menschen im Iran feiern die satte 2-6 Niederlage. Der Propagandaplan des Regimes scheint nicht zu funktionieren. Noch nicht. Wenige Tage später zeigt sich ein anderes Bild auf dem Rasen. Die iranischen Spieler singen beim Spiel gegen Wales die Nationalhymne mit. Der Iran gewinnt gegen Wales mit 2-0. Zu Hause feiern diesmal die Fans und die, die sich seit Beginn der Proteste nicht mehr raustrauen. Sie haben sich die Straße für diese Nacht zurückerobert, meint dieser Teheraner, der in der Stadt unterwegs ist.
Es sind nicht viele, die da offenbar ihren Frust rauslassen. Sie versuchen aber Stimmung zu machen und die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Dieser Sieg ist wohl eine Niederlage für alle Menschen, die die letzten Monate auf den Straßen waren. Und ein Sieg für die iranische Regierung. Das sollten wir akzeptieren.
Am Ende der Vorrunde steht der wichtigste Gegner, der Erzfeind des Regimes, die USA. Im Iran läuft die Propagandamaschinerie. Nieder mit Amerika. Die Parole ist Pflicht bei Pro-Regime-Demonstrationen im Iran. Diesmal rufen sie Spezialkräfte der mächtigen Revolutionsgarden. Die iranische Mannschaft hält sich an die politischen Vorgaben, aber sie verliert. Der Iran ist raus. Der Propagandafeldzug zu Ende. Die wirkliche Niederlage kassiert das Regime in Teheran. Die Sieger sind nicht nur das US-Nationalteam, sondern auch die iranischen Demonstrantinnen und Demonstranten und die Opposition. Am Tag nach der Niederlage kommt die Nationalmannschaft zurück in den Iran. Das Team des ARD-Studios Teheran fragt Sadar Azmoun, der in der Bundesliga für Leverkusen spielt, wie er die WM in Katar erlebt hat. Da streicht er sich über den Bart und überlegt seine Antwort sehr genau.
Es war nicht gut, das muss ich ehrlich sagen. Es war für uns wirklich schwer.
Ein Mann neben ihm, vermutlich einer der Aufpasser, die iranische Sportler bei internationalen Wettbewerben begleiten, macht Druck weiterzugehen. Ob der gescheiterte Propagandaplan für ihn, seine Mannschaftskameraden und ihre Familien Konsequenzen hat, ist bis jetzt nicht bekannt. Für das Regime hat es das. Oppositionelle bemessen dem politisch große Bedeutung bei. Für sie ist klar, die Feinde Teherans sind nicht die Feinde der Iranerinnen und Iraner. Sie wollen demnach diese jahrzehntelang gepflegte US-Feindschaft nicht mehr. Damit wackelt aus ihrer Sicht nach der Kopftuchpflicht ein weiterer Grundpfeiler der Islamischen Republik.
Ein Beitrag von Karin Senz. Und gegen Ende dieser Sendung ist es Zeit für unsere Wochenendkolumne.
SWR 2. 2 Minuten mit Constanze Schirra.
Nee, das wird nichts mehr in diesem Land. Nicht, solange die Ampel regiert. Entlastungspakete, Bürgergeld, Bundeswehr, Energiepolitik, Einbürgerung, handwerklich miserabel alles. Dabei könnten wir es so gut haben. Wir müssten nur Friedrich Merz, den Oppositionschef von der CDU, zum Kanzler machen. Und schon würde es flutschen in Deutschland. Alles. Ich lehne mich jetzt mal wirklich sehr, sehr weit aus dem Fenster und behaupte, Merz würde die Kanzlerschaft wohl auf sich nehmen. Für uns, für das Land. Doch ich glaube schon, er würde es tun. Ganz uneigennützig. Wegen der staatspolitischen Verantwortung haben die doch gar nicht in der Ampel. Hat nur der große Friedrich. Und was müht er sich, diese staatspolitische Verantwortung den Stümpern von der Ampel nahezubringen? Zum Beispiel beim Bürgergeld. Einfach ein paar Variablen weglassen, ein paar Zahlen durcheinander würfeln und ratzfatz geht die Rechnung auf. Hat Bundesarbeitsminister Heil von der SPD nicht hingekriegt. Musste er erst Friedrich Merz kommen und jetzt dieselbe Prozedur mit dem Staatsbürgerschaftsrecht. Diesmal versteht Bundesinnenministerin Faeser nicht so genau, worum es geht. Gut, das ist jetzt nochmal was anderes. Faeser ist eine Frau und die Sache ist kompliziert und da muss ein Mann eben mal was erklären. Das ist anstrengend für Männer, deswegen hat die CDU nur so wenige Frauen. Ach, ich schweife ab. Also jedenfalls muss wieder unser Oppositionschef einspringen und die Sache regeln. Ohne den Merz, die Ampelmännchen würden glatt und unsere gute deutsche Staatsbürgerschaft verramschen. Dabei ist der deutsche Pass, der ist heilig, wirklich heilig. Den muss man sich verdienen, lebenslang am liebsten. Neben dem deutschen Pass darf man keine anderen Pässe haben. Ein Mensch mit Einbürgerungsurkunde, der ist ja, ich möchte fast sagen, geweiht. Das alles wusste schon der ehemalige hessische Ministerpräsident Roland Koch. Und das weiß natürlich Friedrich Merz. Und zwar noch bevor die Fakten auf dem Tisch liegen. Immer weiß es der Merz. Die Stirn in Falten, den Zeigefinger erhoben, bekümmert, besorgt, scheut er kein Podium, keine Kamera, kein Mikrofon, keine Plattform, um denen von der Regierung begreiflich zu machen, wie das eigentlich geht. regieren. Und was machen diese unbelehrbaren Regierungspolitiker? Hört irgendwer endlich auf Herrn Merz? Nein, im Gegenteil. FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner wirft Merz einen Schäbigkeitswettbewerb vor. Grünen-Chefin Ricarda Lang Propaganda, SPD-Chefin Saskia Esken Populismus. Und der respektloseste Kanzler aller Zeiten, Olaf Scholz, schilt Merz hochnäsig. Ja, was soll man denn da noch sagen? Nun, ich würde sagen, recht haben Sie.